请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 11. April 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend gehen wir in Reise durch Taiwan der Frage nach, wie finde ich guten Tee in Taiwan? Der leidenschaftliche Teetrinker Felix Meyer teilt im Gespräch mit Juliane Miller Tipps, wo und wie man in Taiwan in den Genuss von gutem Tee kommt. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Der Nanshan-Friedhof in Tainan erstreckt sich über mehr als 100 Hektar. Es ist der größte Gräberkomplex in ganz Taiwan. Allein an der Oberfläche befinden sich etwa 50.000 Gräber, von denen die ältesten bis in das Jahr 1642 zurückreichen. Gräber aus der Ming, aus der Qing-Dynastie, der japanischen Kolonialzeit und der Nachkriegszeit liegen hier nebeneinander. Das Areal gleicht einem Freilichtmuseum, das 400 Jahre Entwicklungsgeschichte der Stadt Tainan und Taiwans dokumentiert. Doch gerade jetzt, nur kurz nach dem traditionellen Totengedenkfest, dem Qingmingjie, droht der Friedhof abgerissen zu werden. Hier in Taiwan, wo der Ahnenkult bis heute von großer Bedeutung ist, stellt sich zunehmend die Frage, wie Tradition und Fortschritt, Toten- und Gräberkultur sich vereinen lassen. Das Sterben und der Tod sind Themen, die vielleicht insbesondere in Deutschland zu großen Teilen nicht mehr im alltäglichen Leben sichtbar sind. Das stelle ich nun zunächst einfach ganz wertungsfrei fest. Wie viele von uns haben schon einmal eine Person sterben gesehen? Wie viele von uns treten mit dem Tod im Alltag in Berührung? Ich denke, gerade unter jüngeren Leuten sind es die wenigsten. Sicherlich ist dies zum einen dem medizinischen Fortschritt geschuldet, durch den weniger Leute unerwartet sterben. Doch darüber hinaus fand mit der Industrialisierung und der Modernisierung eine Professionalisierung des Todes im Allgemeinen statt. Personen sterben heute größtenteils in Krankenhäusern und Altersheimen, außerhalb der direkten Wahrnehmung der sozialen Kreise, denen sie angehörten. Ein wenig anders ist es bis heute in Taiwan. Auf den Bergen um größere Städte wie Taipeh sind bis heute weitläufige traditionelle Grabanlagen sichtbar. In dem Buch »Letzte Dinge« beschreibt die Autorin Maya Linnemann, wie sehr der Tod in modernen ostasiatischen und insbesondere chinesischen Metropolen oft fast unsichtbar geworden ist. Mit dem rasanten Wachstum von Städten wie Shanghai wurde der Tod aus der Stadt vertrieben. Friedhöfe mussten den Hochhäusern Platz machen. In Taiwan ist das, wie gerade gesagt, noch ein wenig anders, doch auch hier wird der Platz knapp. Ein historischer Ort wie der Nanshan-Friedhof in Tainan steht genau in diesem Spannungsfeld. Die Stadtverwaltung sieht dort Bauland, potenzielle Parkplätze oder moderne Kolumbarien, also oberirdische Gebäude oder Wände mit tausenden kleinen Nischen, in denen Urnen beigesetzt werden. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich versuchen, gegen den Abriss des Friedhofs in Tainan zu wehren, sehen darin hingegen eine historisch gewachsene Kulturlandschaft, die das kollektive Gedächtnis der Stadt bildet. Für sie sind die Gräber des einfachen Volkes aus den letzten 400 Jahren genauso schützenswert wie die wenigen Gräber von historischen Persönlichkeiten, die die Stadt erhalten möchte. Aber wie sieht eigentlich die heutige Lebensrealität aus? Wenn der Platz in der Stadt fehlt und Familien immer globaler verstreut leben, wie wird der Ahnenkult im Taiwan des 21. Jahrhunderts praktisch gelebt? Um das besser zu verstehen, habe ich mit meinem Kollegen Elon Huang gesprochen. Seine Familie hat, wie viele andere auch, einen modernen Kompromiss gefunden.
Das ist der Jinbaoshan. Das ist auf der Nordküste Taiwans. Und das ist in den Bergen. Und da gibt es drumherum auch noch alte traditionelle Gräber. Aber dort, wo meine Verwandten, wo meine Großeltern, mein Onkel und so bestattet sind, das ist eine große Pagode, eine mehrstöckige Pagode. Und ja, da sind die Toten halt in Urnen bestattet, also sie sind eingeäschert und dann sind dort in Urnen bestattet. Das ist dann auf jeder Etage sind dann eben so große, kann man sagen, Regale und da sind dann halt so Fächer und da in diesen Fächern sind dann halt die Urnen drin.
Die mehrstöckige Pagode, das Kolumbarium, ist die taiwanische Antwort auf den Platzmangel. Statt der massiven Steinplatten und begehbaren hufeisenförmigen Gräber, die man oft noch an den Berghängen sieht, ruht die Asche in schließfachähnlichen Wänden. Das hat nicht nur städtebauliche, sondern auch ganz pragmatische, familiäre Gründe. Elon erzählt, warum sich seine Familie gegen traditionelle Erdgräber entschieden hat.
Alle meine Verwandten leben sonst in Taipeh und da gibt's halt, ist sowieso schwierig, irgendwie Platz noch zu finden, irgendwie im Freien. Und außerdem ist es auf diese Weise für die ganze Familie einfacher, weil tatsächlich von meiner Familie sind kaum noch Leute oder Verwandte hier eher in Taiwan. Also alle meine Onkel sind, und mein einer Onkel ist halt im Erdbeben gestorben und ist dann halt im Jinbaoshan bestattet. Aber sonst die anderen Onkel sind auch alle ausgewandert. Auch meine Tanten sind inzwischen alle ausgewandert. USA und Kanada. Und da sind also jetzt von der direkten Familie meines Vaters sind nur noch einer meiner Cousins und ich hier. Und deshalb wäre es also bei ganz traditionellen Gräbern ein bisschen schwierig, das zu pflegen und so weiter. Und bei solchen, eben diesen Pagoden und so weiter, das dann auch für das Service sozusagen gesorgt. Also wir müssten nicht mal dahin gehen und irgendwas machen. Also, ja.
Der Ahnenkult professionalisiert sich also mit. Dienstleister übernehmen die Instandhaltung, wenn die Kinder in Nordamerika oder Europa leben. Dennoch bleiben die Rituale tief im Jahreskreis verankert. Gerade zu Festen wie Qingmingjie pilgern die Familien in die Berge oder in die großen Pagoden.
Genau, also wir gehen dann einfach dorthin und bringen Opfergaben mit und Räucherstäbchen und dann, wir gehen dann an zwei Stellen, einmal an einer Stelle beten wir zu unseren Ahnen oder beziehungsweise zu unseren Ahnen und an einer anderen Stelle zu den Göttern und das sind dann, da legen wir dann halt die Opfergaben hin, also Obst oder Kekse oder Getränke, irgendwas in der Richtung, die wir dann hinterher wieder einsammeln und selber verspeisen. Und ja, die geben wir dann da und an den zwei verschiedenen Stellen und dann brennen wir dort auch Opferstäbchen ab und beten sozusagen. Ja. Und ja, und danach gehen wir halt zu den, ich weiß nicht, wie kann man das nennen? Das Fach, wir gehen dann halt in die jeweilige Etage rein, wo dann unsere Verwandten, Großeltern und so liegen und gehen dann halt zu dem Fach hin, wo die sind und dann, mein Cousin spricht dann halt auch mit seinen Eltern und mit seinem Bruder.
Ja. Opfergeld verbrennen, Räucherstäbchen anzünden, Speisen darbringen, diese Praktiken sieht man in Taiwan noch häufig, oft auch einfach abends an Straßenkreuzungen. Doch wie tief sitzt der eigentliche Glaube an das Jenseits bei der heutigen Generation noch? Es ist interessant zu beobachten, dass die Grenzen hier fließend sind. Für die einen ist es eine spirituelle Pflicht, für die anderen eine Gewohnheit aus purem Respekt vor den Eltern. Bei Elon in der Familie mischt sich das.
Also mein Vater hat immer von meinem Großvater erzählt, der hat das für Aberglauben gehalten. Also bei uns in der Familie gibt es ganz wenige, die wirklich Bye-bye machen und sowas, also mit Räucherstäbchen beten und so. Wir machen das jetzt mehr oder weniger dann teilweise nur, weil es so sein muss und so. Aber da richtig geglaubt in meiner Familie hat da kaum jemand dran oder so. Aber zum Beispiel bei der Familie meiner Frau, da ist schon ein großer Unterschied zu meinem Schwiegervater oder meiner Schwiegermutter. Und der Generation meiner Frau eben zu sehen. Ich glaube, so diese tieferen Zwiegespräche oder so, oder ja, dass da wirklich, das ist bei meinem Schwiegereltern, ist da schon tiefer noch drin und so, ja. Weil mein Cousin, der spricht halt, der erzählt jedes Mal, wenn er mit seinen Eltern da am Grab spricht und mit seinem Bruder, erzählt er halt, was in seiner Familie passiert ist, wie seine beiden Zwillingssöhne eben aufwachsen, wie da eine Schule läuft und so weiter.
Für Familien wie die von Elon funktionieren diese modernen Urnenpagoden wunderbar. Sie sind ein pragmatischer Kompromiss in einer Zeit, in der Platz knapp wird und Familien über die ganze Welt verstreut leben. Doch genau dieser reibungslose Übergang in die Moderne ist eben nicht überall möglich und das bringt uns zurück zum Nanshan-Friedhof in Tainan. Der Konflikt dort ist deshalb so erbittert, weil es nicht einfach nur um ein stillgelegtes Stück Land geht. Nanshan ist seit 400 Jahren organisch gewachsen. Wenn die Stadtverwaltung nun den Friedhof abreißen will, um historische Gräber des einfachen Volkes für große Bauprojekte zu räumen, trifft das einen empfindlichen Nerv. Es zerschneidet für viele Familien genau diese physische und rituelle Verbindung zu ihren Ahnen, von der wir vorhin gehört haben. Dass Städte wie Tainan sich städtebaulich entwickeln müssen, steht vermutlich außer Frage. Aber für den Nanshan-Friedhof läuft jetzt die Zeit ab. Die Behörden haben hier für eine erste Abrisswelle eine Frist bis Ende Mai gesetzt. Erst vor wenigen Tagen, kurz vor dem Qingming-Fest, sind Aktivisten noch einmal durch die bedrohten Gräber reingelaufen und haben vor jedem Grab, das bald abgerissen werden soll, frische Blumen niedergelegt. Ob das für diese Gräber wirklich das allerletzte Totengedenkfest war, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Vom Bubble Tea auf dem Nachtmarkt über die Teehäuser in Jiufen und Maokong bis hin zu den Teefeldern von Alishan. Die taiwanische Teekultur begegnet uns beim Leben und Reisen in Taiwan an fast jeder Ecke. Felix Meyer, seines Zeichens ein leidenschaftlicher Teetrinker, erzählt uns heute, wie man in Taiwan in den Genuss von gutem Tee kommt und wo man am besten Tee kaufen kann. Die erste Frage ist vielleicht, damit wir das aus dem Weg räumen können, es gibt ja in Taiwan die berühmten Bubble-Tea-Läden, beziehungsweise es sind ja eigentlich Teeläden, wo man sowohl Tee ohne Zusätze wie auch Tee mit Zusätzen, also dann zum Beispiel diesen Bubbles und Milch und weiter bekommen kann.
Ja.
Ist das etwas, was du persönlich auch trinkst, oder würdest du sagen, das ist nochmal was komplett anderes vom Geschmack her?
Also komplett anderes vom Geschmack her ist es natürlich. Die Qualität des Tees ist einfach nicht die gleiche. Logisch, machen wir uns nichts vor. So ein Becher, wenn man jetzt den rein puren Tee kauft, kostet der 30 NTD. Das sind unter einem Euro, 80 Cent oder was. Natürlich ist da die Qualität nicht so gut, wie wenn ich jetzt irgendwie in den Teeladen gehe und mir da eine Packung Tee kaufe. Klar, aber ich finde, das ist eigentlich, also viele kritisieren das, die haben dann so einen elitären Duktus und lehnen das so ab. Ich finde es eigentlich wirklich schön, dass Tee und Teetrinken hier im Alltag noch so verbreitet ist. Also klar, Kaffee wird immer beliebter, gerade bei jungen Leuten, aber gerade durch diese Teeläden, was du gesagt hast, also Bubble Tea, klar, aber halt auch normalen Tee, ist Tee wirklich noch in der Alltagskultur verankert hier. Also das ist was ganz Normales, dass man sich im Alltag mal einfach einen Becher Tee holt.
Ist ja auch super günstig.
Ist sehr, sehr günstig, genau. Und man muss sagen, klar, also ich bin kein Freund von Bubble Tea, also ich mag keine Milch in meinem Tee und auch nicht diese Süße, aber das sei jedem selbst überlassen. Also wenn ich mir da einen Tee hole, ist das einfach ein normaler Tee mit ein bisschen Eis drin. Also heiß würde ich ihn wirklich nicht trinken, das taugt nichts. Aber wenn man Eis drin hat, ist es gut. Und das ist wunderbar an einem Sommertag. Es ist irgendwie heiß und man will was trinken. Ist vielleicht auch ein bisschen müde, aber man will jetzt keinen so kompletten Koffeinkick. Ist das was Wunderbares. Also es ist ein schöner erster Berührungspunkt, wenn man jetzt in Taiwan gelandet ist mit der Teekultur hier. Und dann kann man natürlich tiefer einsteigen.
Gibt es irgendeine Kette, wo du sagst, okay, die legen wirklich Wert auf guten Tee, die du empfehlen würdest?
Also wenn man, kostet dann natürlich auch mehr, aber also erste Anlaufstelle für Leute, die diese Art von Erlebnis haben möchten, aber mit gutem Tee, also wo man sich nicht denkt, oh, ist das bitter oder oh, ist das ein bisschen komisch. Unbedingt Tianren oder Tenren, wie sie geschrieben werden, also T-E-N-R-E-N. Das ist tatsächlich eine Teehauskette mit einer sehr, sehr langen Geschichte in Taiwan. Also die haben zum Beispiel in den 80ern Gaoshan-Tee erstmal wirklich populär gemacht. Also ohne die wäre das gar nicht so ein Thema, wie wir es heute kennen. Also ohne die hätten wir Alishan-Tee in der Form, wie wir ihn heute haben, ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist wirklich eine verdiente Kette, ein verdientes Teehaus, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und die haben angefangen, das war einfach ein ganz normaler Teeladen, wo man halt fertigen, also gerollten Tee, trockenen Tee kaufen konnte und haben dann in den letzten Jahrzehnten halt ihr Angebot erweitert und jetzt haben die meisten dieser Teehäuser auch eine To-Go-Option, also dass man halt zum Mitnehmen Tee kaufen kann und das ist halt deren Tee und das ist wirklich guter, sehr solider, toller Einstieg in taiwanischen Tee und natürlich, das kostet dann mehr, also da kostet dann der Becher halt 2 Euro und nicht 1 Euro, aber ich würde sagen,
der Geschmacksunterschied spricht für sich. Also jeder, der da anzweifelt, kann mal zu einem normalen Teeladen irgendein gehen und da einen Becher kaufen, dann zu Tenryan, und der wird denken, das ist nicht das Gleiche.
Ja, ich gehe tatsächlich auch häufiger zu Tenryan, um trockenen Tee tatsächlich zu kaufen, so als Souvenir. Ja. Die haben ein breites Angebot, unterschiedliche Preise, und so was, von dem, was ich sehe, du kannst auch im Laden tatsächlich auch die ganzen unterschiedlichen getrockneten Tees probieren. Klar, es ist eine Kette, das ist jetzt nicht die gleiche Erfahrung, wie wenn man irgendwie direkt beim Teebauer sitzt, aber wenn man jetzt, insbesondere wenn man jetzt wirklich nur kurz in Taipeh ist und auch wirklich nicht Zeit hat, irgendwie rauszufahren oder sowas, dann ist das eine sehr zugängliche Option.
Definitiv, und die haben einfach auch viele Filialen, das ist das Gute. Also die sind, haben wirklich nicht nur in Taipeh, sondern auch in den anderen Städten einfach eine gewisse Marktdurchdringung, die haben viele Filialen und verdient, muss man sagen. Also wirklich verdient. Die liefern für einen sehr guten Preis wirklich soliden Tee, den man gut trinken kann. Genau. Das Schlagwort, da sitzt man nicht bei Teebauern, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Das ist auch vielleicht komplizierter, als man denkt. Genau.
Okay. Ja, wenn du magst, können wir da direkt drüber sprechen. Beim Teebauer Tee einkaufen.
Keine gute Idee, muss man ehrlich sagen. Also viele, das ist so ein Anfängerfehler, den viele machen, würde ich sagen. Die sagen halt, ja, ich war ja direkt in diesem Teegarten und habe direkt von dem Bauern da Tee gekauft. Ja, seine Teeernte ist halt aufgekauft worden von großen Teeläden schon vor 2 Jahren. Also das ist ja wie in jedem Business, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Man reserviert auf Jahre im Voraus und kauft dann sehr, sehr große Mengen. Das, was der da hat, ist, also wenn man Glück hat, ist es wirklich das, was er angebaut hat, aber das, was er eben nicht verkauft gekriegt hat an Teeläden und große Ketten. Und wenn man Pech hat, ist es gar nicht seins. Also es ist natürlich eine schöne Erfahrung, im Teegarten zu sein und sich das mal anzuschauen, wie das wirklich angebaut wird. Und das erfährt man dann ja wirklich. Also man sieht, wie das verarbeitet wurde, man sieht, wie der Tee angebaut wurde, aber ich würde davon abraten, da Tee zu kaufen. Manchmal ist der gut, klar, und dann kann man den auch kaufen, wenn es im Budget ist, klar, keine Frage. Aber man muss sich bewusst sein, dass in den allermeisten Fällen die große Masse, die große Menge an dem Tee, was er angebaut hat, schon längst halt verkauft wurde. Und schon längst verkauft wurde an Leute, die jetzt keine irgendwelche zufälligen Touristen sind, die da vorbeikommen, sondern das sind eben Teehändler und Leute, die Tee weiterverarbeiten. Also das ist ganz klar, das ist ja mit landwirtschaftlichen Produkten in Europa nicht anders. Ja, Stichwort Olivenöl und so weiter.
Mhm. Wo kaufst du denn deinen Tee dann?
Genau, also ich hab verschiedene Quellen halt. Also ich habe Teeläden, wo ich die Inhaber kenne, wo ich öfters schon war, mit denen ich ein gewisses Vertrauensverhältnis auch aufgebaut habe und mit denen ich mich auch gerne unterhalte. Und die zeigen mir ihre Tees. Ich trinke die dann und schaue, was mir gefällt, und kaufe dann auch gleich mehr davon. Also das ist auch so eine Sache, die viele machen. Gerade im Westen ist das beliebt. Da kauft man dann nicht mal 100 Gramm von einem Tee, sondern manchmal nur 30 Gramm. Man will immer was Neues probieren und ein Sample kaufen und hier eine Kleinigkeit und hier eine Kleinigkeit. Was ich empfehlen würde, ist, wenn man wirklich einen Tee trinkt und den vielleicht 2-3 Mal im Laden getrunken hat und findet, das ist ein guter Tee, das ist ein wirklich guter Tee, kauft mehr davon. Nicht nur 100 Gramm, sondern für Verbraucher, so das, was man kaufen sollte, ist vielleicht ein Gin. Also das ist so eine taiwanische Maßeinheit, das sind 600 Gramm. Und dann hat man erstmal was man trinken kann, und dann lernt man den Tee auch kennen. Also viele denken, ich trinke jetzt einen Schluck von dem Tee und ich habe ihn schon komplett verstanden. So läuft's halt nicht. Man muss rumspielen, man muss versuchen mit verschiedenen Mischungsverhältnissen, man muss den vielleicht mal länger, mal kürzer aufgießen, wirklich länger trinken, bis sich der Geschmack verinnerlicht hat. Und erst dann versteht man wirklich den Tee. Also ich hatte schon Tees, wo ich bei den ersten 4-5 Mal aufbrühen gedacht habe, ach, das ist aber irgendwie gar nicht so mein Geschmack. Und heute ist es einer meiner Lieblingstees. Also das ist auch so ein Tipp, den ich geben kann, also dass man in Teeläden geht, sich mit den, die meisten können nur Chinesisch, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, aber sich so ein bisschen das Sortiment zeigen lässt und dann guckt, was einem gefällt, und dann vielleicht auch wirklich mal ein bisschen mehr kauft und nicht nur 50 oder 100 Gramm.
Ja, ich muss sagen, ich habe da immer ein bisschen Sorge, weil im Teeladen, da steht gar nicht der Preis auf dem Tee drauf, und dann bekommt man diesen ganzen Tee aufgetischt und dann schmeckt der vielleicht gut oder nicht gut, und am Ende ist natürlich schon so ein bisschen die Erwartung da, dass man auch Tee kauft. Mhm. Je nachdem, also habe ich immer so zumindest das Gefühl, und dann ich muss sagen, ich war auch schon in Teehäusern oder Teeläden, wo der Tee super super faire Preise hatte und so. Ja. Aber ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass man versehentlich vielleicht auch in so einer Touristenfalle gelangt, wo einem
kann leicht passieren.
der Tee total überteuert angeboten wird. Man selber kennt sich nicht so gut aus. Mhm. Und ja, dann plötzlich kauft man irgendwie Tee, den man vielleicht gar nicht so gut fand, für einen überteuerten Preis. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwelche Tipps?
Also als Ratschlag, ich kann ein paar Ratschläge geben, worauf man achten sollte, wenn man jetzt in diese Teeläden geht und da Tee aufgebraut bekommt. Und dann auch so einen allgemeinen Ratschlag erstmal zum Einstieg. Es gibt keine Kaufverpflichtung. Also es gibt überhaupt keine Kaufverpflichtung. Ich glaube, das ist was sehr Deutsches, so eine sehr deutsche Einstellung. Wenn man in den Laden geht und sich dann beraten lässt, dann möchte man ja auch was kaufen, man möchte ein bisschen freundlich sein. Also ich denke, die meisten Taiwaner machen das nicht so und ich würde das auch nicht so machen. Allerhöchstens, das Allerhöchste, was man sagen kann, ist, okay, danke fürs Vorstellen. Was ist jetzt die Shui Fei? Also wie viel kostet das, wie viel hat es jetzt gekostet, das aufzubrauen? Das bezahle ich und dann ist gut.
Shui Fei, oder?
Ja, genau, Shui Fei, genau, Wassergebühr sozusagen, mhm. Genau. Also die Gebühr für das Aufgießen. Und da ist keine Verpflichtung da, was zu kaufen. Kauft nichts, was euch nicht gefällt. Und beim Aufgießen muss man auch vorsichtig sein. Also es gibt zwei Merkmale, an denen man einen guten Teeladen erkennt, wenn es darum geht, wie er Tee aufgießt. Und zwar erstens Verhältnis, wie viel Tee nimmt er. Zweitens, wie lange lässt er ziehen. Im Optimalfall, was ihr, wenn ihr ein bisschen Chinesisch könnt, solltet ihr auch fragen, aber im Optimalfall 1:12 und wirklich lange ziehen lassen. Also 40, 50 Sekunden Minimum. Nicht unter 40 Sekunden. Weil nur dann kann man wirklich die Fehler im Tee rausschmecken. Was ein ganz beliebter Trick ist, ist, dass Inhaber von so Teeläden, wo der Tee vielleicht nicht so gut ist, die nehmen dann halt auf so einen Tee, auf eine Teekanne mit 100 Milliliter, nehmen sie vielleicht nur 3 oder 4 Gramm, 5 Gramm vielleicht Maximum, und gießen dann heißes Wasser auf und dann nach 20 Sekunden wird schon in die Teetassen gegeben. Und dann denkt man, oh ja, das ist ja so ein schöner, leichter Geschmack. Und man schmeckt gar nicht die Fehler raus. Also durch diese Variante kann man billigen Tee wirklich sehr, sehr leicht verstecken. Und deswegen würde ich empfehlen, also woran man einen guten Chef oder Inhaber von einer Teehandlung erkennen kann, ist, wenn er Selbstvertrauen in seinen Tee hat und den wirklich in diesem Verhältnis, also im hohen Verhältnis, viel Tee nimmt und halt lange ziehen lässt, 40, 50 Sekunden. Daran erkennt man jemanden, der nicht nur Ahnung hat von Teebrauen, sondern der auch eben Ahnung hat und Selbstvertrauen hat in seinen Tee. Genau, Vertrauen hat in sein Tee.
Was ich so ein bisschen, weil ich mich jetzt ja wirklich bei Weitem nicht so gut auskenne wie du mit dem Tee trinken, was ich daher oft mit Freunden mache, ist, dass ich mit ihnen in Teehäuser gehe. Mhm. Das lässt sich dann auch leicht mit Ausflügen verbinden, obwohl es auch in Taipeh möglich ist. Was ich natürlich immer Menschen empfehle, ist, nach Maokong zu fahren, mit der Seilbahn nach oben.
Wandern ist noch besser.
Genau, man kann dort wandern, man kann dort Tempel besuchen und Maokong ist eben auch berühmt für seine Teehäuser.
Genau.
Das hört sich so an, als ob du das eigentlich auch ganz gerne machst.
Also ich glaube, Wandern ist ja eh so ein sehr beliebtes deutsches Hobby. Die Taiwaner, mit denen ich drüber spreche, die können das nicht so gut verstehen. Aber Maokong ist ein toller Ausflug. Also mal unabhängig davon, ob man da jetzt den besten Tee findet oder nicht. Aber es ist einfach ein toller Ausflug. Man kann sich mal anschauen, wie Tee angebaut wird. Da gibt es ja auch ein Teemuseum, ist auch eine Reise wert.
Es gab so ein Tea Promotion Center.
Genau, so heißt es. Aber es ist im Endeffekt ist es ein Museum. Also man sieht so alte Geräte, die für die Teeproduktion verwendet wurden und werden. Und es gibt nette Teehäuser. Da gibt es natürlich auch bessere und schlechtere. Aber da kann man einfach rumschauen, sich ausprobieren und eben mal auch die Teegarten anschauen. Das ist definitiv empfehlenswert. Schöner zweiter Step, nachdem man dann bei Tenren vielleicht so den ersten Step gemacht hat, ist der zweite Step vielleicht zum Maokong mal zu fahren und sich das vor Ort mal anzuschauen. Weil das ist das, wenn man in Taipeh ist, ist es das nächste Anbaugebiet, wo wirklich Tee angebaut wird.
Hast du Empfehlungen von Teehäusern dort?
Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr da. Wann war ich denn das letzte Mal da? Ich glaube, das war sogar 2022. Da sind mir die Namen entfallen. Da müssen die Zuhörer selbst mal sich umschauen. Ja, aber mit den Tipps, die ich gerade gegeben habe, findet man schnell heraus, wer was taugt und wer nicht.
Ja, also ich empfehle einfach mal das Yaoye. Das ist aber auch ehrlich gesagt eins der wenigen Teehäuser, was ich dort kenne. Mhm. Das ist 24 Stunden geöffnet. Ist relativ groß, manchmal auch so ein bisschen trubelig. Mhm. Das muss ich sagen, das ist mir beim Teetrinken eigentlich eher wichtig, dass es ein bisschen ruhiger ist.
Ja.
Aber das sehen nicht alle so. Das ist auch häufiger mal so, dass man in Maokong zumindest in einem Teehaus ist, wo der Nachbartisch sehr laut redet und lacht. Aber was das Schöne an Yaoye ist, dass man dort eben auch eine große Auswahl an Speisen hat, die zum Teil dann auch mit Tee gekocht werden oder mit Teeöl gekocht werden. Ja, weiß jetzt nicht, wie wichtig das für den Geschmack am Ende ist. Aber ich finde, das ist auch ein guter Einstieg auf jeden Fall. Und so ist es in den meisten Teehäusern, dass man dort sich dann eben, entweder man kann seinen eigenen Tee mitbringen tatsächlich, genau, dann schön. Zahlt man eben eine Gebühr für die Teeutensilien, die man dann und das Wasser, was man dort vor Ort bekommt. Oder es wird eben auch Tee angeboten. Mhm. Da kannst du vielleicht gleich mehr dazu sagen, wie gut oder schlecht dieser Tee ist. Aber was ich daran schön finde, ist, dass man dann so eine kleine Packung Tee bekommt. Man kann den dann aufbrauen. Mhm. Und das, was am Ende übrig bleibt, das darf man mitnehmen. Und das ist dann immer so ein ganz nettes Mitbringsel. Auch ja. wenn man jetzt nicht bereit ist, schon richtig selber Tee einkaufen zu gehen und da viel Geld auszugeben, dann kann man so zumindest ein bisschen Tee nach Hause mitbringen, ja. den man auch selber schon mal probiert hat.
Ja.
Weil das ist so ein Ding tatsächlich, ich verschenke ungerne Tee, den ich noch nicht selber getrunken habe.
Ja, also
das bringe ich nicht so recht übers Herz eigentlich. Und so hat man dann einen ja. Tee, den man probiert hat und in einer kleinen Menge dann vielleicht mit seiner Familie teilen kann oder selber weiter trinken kann.
Ja, man muss, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen den Teehäusern, die man jetzt auf dem Maokong zum Beispiel findet oder auch in anderen, ich würde sagen, touristisch geprägten Regionen und den Teehäusern, die man in Taipeh hat. Weil es gibt schon einen Unterschied zwischen diesen Teehäusern, die sich eben, wo die Kundschaft eben eigentlich ausschließlich aus Touristen besteht und eben solchen Teehäusern, wo halt Taiwaner hingehen, die halt da einfach wohnen und ja. die das so quasi zum Ritual haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und wenn ich in Teehäuser gehe, ist es meistens halt in Taipeh, in diese städtischen Teehäuser, die es vor allem in der Region Dongmen gibt. Dongmen Da'an, da gibt es eine ganze Reihe von sehr schönen Teehäusern. Kann ich auch ein paar empfehlen nachher. Und genau, wie du es gerade schon gesagt hast, Variante 1, das mache ich ganz gerne mit Freunden, ist, dass man nicht nur eigenen Tee mitbringt, sondern natürlich auch seine eigenen Teeutensilien. Man bringt seine eigene Teekanne mit, seine eigenen Tassen und nutzt dann eben den Raum einfach nur, um halt sich mit Freunden zu treffen und halt Tees zu vergleichen. Also ich habe heute das und das mitgebracht, der andere vielleicht noch zwei andere Tees und dann können wir vergleichen. Und es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre und vor allem ist die Gebühr auch ja sehr, sehr niedrig. Also das ist so im Bereich zwischen 100 bis 250 NTD pro Person und dann Open End. Also man kann da ewig lange sitzen bleiben und es ist sehr entspannt. Ich vergleiche das ganz gerne. In Deutschland haben wir, glaube ich, nicht so ein wirkliches Äquivalent dazu, aber ich vergleiche das sehr gerne mit der Wiener Kaffeehauskultur. Gut, man bringt da natürlich nicht seinen Kaffee mit, aber man hat eben das gleiche Phänomen, dass es so ein halböffentlicher Raum ist. Stefan Zweig hat das ja auch so schön beschrieben in der Welt von gestern. Der Eintritt ist eigentlich der Preis einer Schale Kaffee. Und dann kann man da ewig lange sitzen und Zeitungen lesen, sich mit Freunden treffen, schöner Musik zuhören, diskutieren. Also diese Wiener Kaffeehauskultur ist so ein bisschen ähnlich wie das, was man hier als Teehauskultur bezeichnen kann. Es gibt natürlich Unterschiede, kulturell bedingt, aber das ist so das erste Äquivalent, was man in Europa kennt.
Ich vergleiche das tatsächlich immer mit Sauna. Also es ist natürlich schon ein bisschen anders,
oh,
aber von der Atmosphäre finde ich es ähnlich, ja. weil also in der Sauna kann man das Handy einfach nicht mit in die Sauna reinnehmen.
Ja.
Und also wenn ich mit Freunden Tee trinken bin, dann schaue ich auch gar nichts aufs Handy.
Gehört
sich nicht und man hat dann auch gar kein Verlangen dazu, weil es wirklich so ein bisschen so ein zeitloser Raum ist. Man ist ja. irgendwie so ganz bei sich oder auch eben im Gespräch mit Freunden. Man hat irgendwie diese angenehme Teeatmosphäre, man hat irgendwie so diese Ordnung des Aufbrauens, was ist Aufguss, also es gibt schon ein paar Gemeinsamkeiten,
ja.
aber ich finde vor allem diesen psychologischen Effekt, für mich zumindest, ist es wirklich so ein Effekt von totaler Entspannung auch.
Es ist schon sehr meditativ, kommt natürlich drauf an, wie voll es ist und wie viele Leute da sind und genau, das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Wozu man nur aufrufen kann, ist, dass man, wenn man da ist, gerade wenn man jetzt in einem eher städtisch geprägten Teehaus ist, in dem vor allem Taiwaner da sind, dass man ein bisschen ruhiger ist, gerade wenn man jetzt eine andere Sprache spricht, also wenn man jetzt nicht Chinesisch oder Taiwanisch spricht, dass man ein bisschen ruhig ist, ein bisschen sich ruhig verhält, weil das ist, glaube ich, was sowohl Europäer, aber vor allem, glaube ich, auch Amerikaner oft machen, dass sie dann sehr laut sind und so ein bisschen die ganze Atmosphäre dieses Raumes eben stören. Wenn man Chinesisch kann, ist es eine tolle Variante, einfach mit seinen Freunden Chinesisch zu sprechen auch.
Mhm.
Und sich so ein bisschen in diesem Raum einfach so dadurch Teil, einfach noch mehr Teil zu werden.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche gibt Felix dann weitere Tipps zum Teetrinken und empfiehlt uns einige Teehäuser in Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 11. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.